Krimiduett, der Podcast für Spannungsliteratur. Ein herzliches Hallo und willkommen zur neuen Folge Krimiduett. Ich bin Caroline Frey und schreibe Thriller. Außerdem moderiere ich diesen tollen Podcast gemeinsam mit ihm von der Krimibuchhandlung Hammett in Berlin. Hallo Christian Koch.
Hallo Caroline und alle Menschen, die uns zuhören, grüße ich genauso herzlich.
Wir tauchen heute wieder ganz tief ein in die Welt von Krimi, Thriller und Spannungsroman. Worum geht's in Folge 20? Ihr wisst es, kein Monat ohne Novitäten. Auch diesmal verraten wir euch, auf welche Neuerscheinungen wir uns im Februar ganz besonders freuen. Es erwartet euch außerdem die Rubrik Zwei Stimmen, ein Buch, in der wir dieses Mal ein, man kann es so sagen, Subgenre des Subgenres besprechen, nämlich den Horror-Thriller Verbrenners Negativ. Ob es uns auch beim Lesen aus den richtigen Gründen gegruselt hat, das erfahrt ihr später. Als allererstes sprechen wir nämlich über ein Thema, das die Gemüter immer wieder erhitzt und zu dem eigentlich jeder eine Meinung hat, Buchcover. Alle Bücher, die wir nennen, und das werden wieder so einige sein, findet ihr wie immer in den Shownotes. Don't judge a book by its cover, heißt es ja so schön, auch im übertragenen Sinne. Also man soll nicht nur nach dem Aussehen urteilen. Das stimmt natürlich und das gilt sicherlich auch für den Bücherkauf. Aber wir können ja auch nicht aus unserer Haut. Stellt euch vor, ihr seid bummeln. Schlendert so gemütlich durch die Buchhandlung, schaut euch die Regale und vor allem natürlich die Tische, Aufsteller, Auslagen an. Und ihr greift dann zu dem Buch, welches euch, sicher auch intuitiv, anspricht. Ob das am Cover liegt, am Titel oder auch am Autor oder der Autorin, die vorn draufsteht, darüber sprechen wir heute. Wir teilen unsere ganz persönliche Meinung, aber haben auch Stimmen gesammelt, im Hammett und auf Instagram. Und auch per Mail habt ihr eure Gedanken geteilt. Ich habe auch noch spontan eine kleine Umfrage auf meinem Instagram-Kanal gemacht und 32% davon, also ein knappes Drittel, sagt, für sie ist das Cover sogar Kaufentscheidung Nummer 1. Nur der Klappentext ist wichtiger, das sagte nämlich mehr als die Hälfte. Das wäre der wichtigste Aspekt beim Bücherkauf. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn mir ein Buch ins Auge sticht, schaue ich immer hinten drauf und lese, worum es eigentlich geht und entscheide dann, ob ich es kaufe oder nicht. Aber dafür muss man es ja auch erstmal in die Hand nehmen. Ja, damit ein guter Klappentext überhaupt die Chance bekommt, seine Wirkung zu entfalten. Christian, später kommen wir auch noch zum Thema Titel, aber lass uns jetzt erstmal über das Cover sprechen. Was macht denn für dich ein Spannungscover aus?
Da beginnst du schon mit einer der schwierigsten Fragen, weil ganz typisches Spannungscover, egal welches Mini-Untergenre, fällt mir da tatsächlich nicht ein. Du hast ja gerade schon genannt, ein Cover, vielleicht noch mehr beim Krimi, beim Thriller, muss auffallen, damit du es in der Hand nimmst, egal wo du es siehst. Ich denke schon, es gibt so ein paar Merkmale, die wir bei den Krimis vorfinden. Das ist auffällig, sich von den anderen abheben. Oft sind es knallige Farben bei der Schrift. Und ich glaube, dass von der Covergestaltung egal wie sie aussieht, muss klar sein, das ist kein Sachbuch, das ist kein Kinderbuch. Ich bin mal spaßhalber durchs Hammett. Ne? Wir haben im Moment so ungefähr 70, 75 Neuerscheinungen offen ausliegen. Was die Mehrheit ausmacht, sind definitiv Fotocover. Ob das nun ein düsteres Haus ist, ob das eine verschwommen fotografierte Frau ist, die überwiegen schon. Und knapp dahinter kommen illustrierte Cover beziehungsweise grafisch gestaltete. Das ist so das, was ich als erstes einfach sagen würde.
Gibt es vielleicht auch Erwartungen, die ein Krimi- oder Thriller-Cover erfüllen muss, weil sonst die Leserschaft enttäuscht ist?
Ich glaube da ziemlich sicher, es muss klar sein, es ist ein Krimi, ein Thriller und kein historischer Roman. Es ist kein cozy Roman um vier schrullige Senioren in irgendeinem Altenheim. Ne, das würde die Leute, glaube ich, ein bisschen abtören oder wenn sie was anderes suchen, eben dazu führen, dass sie da nicht hingreifen. Das denke ich mir schon, aber ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu fassen und es ist eben auch extrem individuell. Sprich mit 5 Leuten über ein und dasselbe Cover und ich bin mir sicher, du hast im Endeffekt 5 Meinungen.
Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du das mit den 4 schrulligen Senioren gesagt hast. Die könnten natürlich eine Rolle spielen, wenn es zum Beispiel ein Cozy Crime ist, dann wäre es wiederum okay. Und ich finde auch, du hast völlig recht, allein wenn du dir schon anguckst, wie schauen die Krimi-Cover aus und wie schauen die Thriller-Cover aus, da haben wir ja auch schon eine ganz große Bandbreite, ne? Und wenn du dann quasi in die Subgenres reingehst, noch mal breiter, das stimmt schon. Wir haben euch auch gefragt, was ist euch denn bei einem Cover besonders wichtig? Da wurden folgende Dinge genannt. Innovativ, originell, keine Klischees, dass ein ähnliches Cover nicht schon gefühlt bei 1000 anderen Titeln zu sehen war, kreativ, außergewöhnlich gestaltet, gutes Layout, denn guter Inhalt verdient gutes Design, ästhetisch, tolle Stimmung und Farben und dass das Cover mit dem Inhalt zu tun hat. Danke an Friederike, Daniele, Olaf, Melle, Rainer, Male und Bernd. Da war ganz viel drin, dem ich nur zustimmen kann. Christian, wie wichtig ist dir denn persönlich das Cover? Sowohl, dass du bei einem Buch als Leser selbst zugreifst, aber auch, wenn du Titel als Buchhändler einkaufst?
Wenn ich die Frage erstmal als Leser beantworte, dann geht es mir ziemlich ähnlich, wie es dir ging. Ich schaue mir die Neuheiten, die ja nebeneinander liegen, egal in welcher Buchhandlung, an und irgendetwas fällt mir ins Auge. Wenn dann noch der Titel dazu kommt, erweckt es mein Interesse. Ich nehme es in die Hand, blätter ein bisschen drin, gucke auf den Klappentext. Das ist auch, glaube ich, der am häufigsten zu beobachtende Vorgang. Ich glaube, die meisten Menschen ticken so. Es ist so, dass ich als Buchhändler sicherlich auch nochmal eine bisschen andere Meinung habe, weil mir dann oft gleich durch den Kopf schießt, wie verkauft sich das Buch? Wie sehen das andere Buchhändler? Gibt es da vielleicht irgendwas, was verwirrend ist, was sogar vielleicht abstößt? Du hast ja gerade die Stimmen der Hörer und Hörerinnen vorgelesen. Ich kann das alles nachvollziehen, gebe aber zu bedenken, das ist so, sich ein bisschen das Paradies in der Bücherwelt wünschen. Denn innovativ, möglichst einzigartig, bei im Schnitt 150 Neuerscheinungen, das geht irgendwann nicht mehr. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir das auch oft. Es gibt Monate, wo du bei 40 populär offenliegenden Neuheiten hast du 24 blaue Titel. Oder du hast 17, wo ein skandinavisches Haus traurig, depressiv und melancholisch an irgendeinem Fjord steht. Da denke ich mir auch, schon ein paar Mal gesehen. Das ist, glaube ich, einfach auch die Realität. Das muss man sich auch bewusst machen. Und gerade bei Covern, du kannst nicht alles neu erfinden. Und wohlgemerkt, das macht ja nicht irgendwer abends nach dem Feierabend im Verlag. Das sind Profis, deren Haupterwerb das ist, die sehr genau den Markt beobachten. Und als letztes würde ich noch sagen, mir ist es noch nie in 26 Jahren Hammett vorgekommen oder passiert, dass ich zum Beispiel ein Buch wegen einem Cover nicht eingekauft habe. Ich habe sicherlich immer meine Meinung dazu, sage das auch manchmal dem Verlag oder den Außendienstmitarbeitern, Mitarbeiterinnen, aber das ist mir einfach noch nie passiert.
Aber glaubst du, dass es dir da auch noch ein bisschen anders geht, weil du eben im Hammett bist? Das ist eine inhabergeführte, unabhängige Buchhandlung. Wenn du dich jetzt mal hineinversetzt in jemanden, der Einkauf macht und Programm und vielleicht sogar Etagenleitung jetzt bei Dussmann oder auch in der Thalia-Filiale oder so oder Hugendubel, wo auch immer, also bei einem größeren Filialisten auch, glaubst du, dass das da schon nochmal anders ist? Weil ich erinnere mich auch, wenn ich durchs Hammett gehe, außer die in der Mitte, hast du ja auch viel in den Regalen. Das heißt, da kommen die Cover ja gar nicht so sehr zur Geltung. Da spielen die gar nicht so eine große Rolle. Aber in den großen Buchhandlungen ist es ja schon so, dass du da Tisch um Tisch um Tisch hast. Und da liegen die Cover eben alle offen präsentiert. Vielleicht spielt da auch Cover nochmal eine größere Rolle.
Definitiv. Also das Verhältnis Tische, egal ob es jetzt Neuheiten oder Thementische bei den großen Buchhandlungen, es können Einzelbuchhandlungen sein, das sind aber hauptsächlich, glaube ich, von Bekanntheitsgrad Hugendubel, Thalia. Da hast du ja viel mehr auf Tischen liegen, so arbeiten die halt auch. Das Verhältnis ist bei mir aus Platzgründen tatsächlich anders. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, um das nochmal in der Gesamtheit beurteilen zu können. Was du aber zuerst angesprochen hast, ist vollkommen richtig. Das Hammett ist da eine Mini-Insel in einem riesen Büchermeer. Die ganz großen Ketten, die kriegen lange vor den gewöhnlichen Buchhandlungen extra für sie angefertigte Vorschauen, Print wie digital, und haben durch ihre, durch ihren Umsatz, durch ihren Marktmacht und auch teilweise Mitspracherecht. Wenn zum Beispiel Thalia, vielleicht sogar auch Hugendubel, zu einem Cover eines bestimmten Titels sagen, sorry, das ist einfach schlecht, das wissen wir jetzt schon, das liegt dann durch das Cover bei uns wie Blei, bis hin zu, soll es auch schon gegeben haben, so kaufen wir das nicht ein, dann tippe ich mal, dieses Cover wird geändert. Das kann auch eine Titeländerung sein. Mir fällt das dann auf, wenn ich in der Vorschau ein bestimmtes Cover mit einem bestimmten Titel habe. Das ist ja Monate vorher. So, dann digitalisiere ich das auf meine Internetseite. Und wenn das Buch dann erscheint, wenn ich es wirklich physisch im Hemmet vorfinde, hat es ein anderes Cover. Das muss nicht immer sein, weil irgendeine Riesenkette ein Veto eingelegt hat. Es kann genauso gut sein, das weiß ich definitiv, dass das so ist, dass der Außendienst, also die sogenannten Vertreter und Vertreterinnen, die ja das Bindeglied zwischen Verlag und Buchhandel sind, sagen, sorry, wir haben aus dem gewöhnlichen Buchhandlungen bei unseren Reisen einfach gehört, das Cover passt da überhaupt nicht zu. Oder das ist quasi das identische Cover wie XY. Auch das gibt es. Also auch da ist es ziemlich vielfältig und da bin ich mir vollkommen bewusst, da ist das Hemmet ein kleines Biotop und tickt sicherlich auch anders.
Aber eigentlich umso schöner, dass nicht nur zumindest die äußere Hülle im Hemmet eine Rolle spielt.
Jetzt würde mich aber interessieren, wie du das siehst, weil du bist ja auch Leserin, definitiv, das weiß ich. Aber du hast ja bestimmt auch mal eine, sage ich mal, zusätzlich eigene Sicht, weil du ja nun auch Autorin bist.
Ja, das stimmt und ist auch ganz interessant. Das ist ja wie bei dir mit Leser und Buchhändler auch so ein bisschen ähnlich, dass man da von zwei Seiten auch drauf schaut. Also als Leserin ist mir das Cover wirklich super wichtig. Es entscheidet eben, ob ich überhaupt stehen bleibe oder ob mein Blick weiter wandert. Ich schaue dann aber immer nochmal auf den Klappentext. Also ich überlege gerade, allein wegen eines Covers habe ich wirklich ein Buch fast noch nie gekauft. Ich bin aber auch sehr, sehr streng, was Cover angeht, das muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich damit auch schon abgefunden, dass wenig meinen Geschmack zu 100% trifft. Aber es muss mir schon so grundsätzlich von der Ästhetik gefallen. Oder, das muss ich auch dazu sagen, das Buch ist von einer Autorin, die ich eben schon kenne und schätze. Ein Beispiel sind Claire Douglas Cover. Die finde ich persönlich, also die Deutschen, die finde ich furchtbar. Aber ich liebe ihre Bücher, also schreckt mich da das Cover zum Beispiel überhaupt nicht ab. Und dazu habe ich auch noch eine Hörerinnenstimme, die Marion, sieht das nämlich relativ ähnlich, die sagt, ein Cover muss mir aus der großen Büchermasse heraus ins Auge springen. Im Hemmet habe ich auch schon Bücher mit furchtbaren Buchumschlägen gekauft und war dann aber vom Inhalt angetan. Aber eben nur, wenn ich nach Tipps gefragt habe. Aus eigenem Antrieb würde ich nur ein Buch mit schlechtem Cover kaufen, wenn es von meiner Lieblingsautorin wäre. Und ich als Autorin, du weißt ja, dass in so einem guten halben Jahr mein erster Thriller erscheint. Das ist also jetzt gerade eine sehr aufregende Phase. Wir sind in den letzten Zügen des Lektoratsprozesses. Wir besprechen das Marketing und ich müsste jetzt auch bald das Cover bekommen. Und deshalb bitte alle Daumen drücken, dass es mir gefällt und dass es dann natürlich auch euch gefällt. Aber ich bin eigentlich optimistisch. Ich weiß aber auch von Kolleginnen und Kollegen, die eben auch schreiben, dass es gar nicht so leicht ist mit dem Cover. Oft schwebt dem Verlag was anderes vor als demjenigen, der das Buch geschrieben hat. Aber letztlich denke ich zumindest auch, so muss ja der Autor damit glücklich sein. Sein Name steht drauf, er muss daraus lesen, er muss es in den sozialen Medien in die Kamera halten. Die Verlage haben aber natürlich auch ihre ganz eigene Sichtweise und ich sage mal in Anführungsstrichen Agenda und vor allem natürlich ihre Erfahrung. Was verkauft sich nicht? Und oft gibt es ja auch einen bestimmten Stil, der sich aus ihrer Sicht bewährt hat. Und viele Verlage wollen dann natürlich auch gerne diesen, ich sag jetzt mal ganz salopp, Stiefel weiter durchziehen. Und da fehlt dann vielleicht manchmal das, was sich eben auch die Hörerschaft wünscht, laut den Stimmen, die wir hier anfangs gehört haben, nämlich dieser Mut für Neues, auch mal neue Wege zu beschreiten. Aber es ist eben auch ein sehr, sehr umkämpftes Genre, weil wenn man so in die Literatur guckt, finde ich, ist das was anderes, ne? Aber gerade in der Genre-Literatur, in der Unterhaltung, wie jetzt im Krimi oder Thriller, ist das schon oft so ein bisschen, wenn man es böse sagen will, Einheitsbrei, aber es ist sehr ähnlich, ne? Was ich halt schon schade finde. Weil ich habe öfter schon mal ein Buch gekauft, wo ein schönes oder besonderes Cover zumindest den Ausschlag gegeben hat, dass ich es kaufe. Und das war dann so lala vom Inhalt. Aber ich habe auch schon Bücher gelesen, die so schreckliche Cover hatten, aber gut waren. Aber mich hat es nicht gewundert, dass da nicht mehr Leute zugegriffen haben. Ja, also heißt, wenn man ein, auf Deutsch gesagt, scheiß Cover hat, kann einem das echt die Buchverkäufe versauen. Weil dann halt keiner zugreift. Dann guckt gar keiner auf den tollen Klappentext oder den tollen ersten Satz oder das tolle erste Kapitel, ja? Natürlich ist hier auch wichtig zu sagen, Cover sind Geschmackssache. Das müssen wir wirklich immer wieder sagen. Was ich jetzt zum Beispiel nicht so ansprechend finde, findet jemand anderes wieder großartig.
Ja, ich glaube, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich auch, was du gerade angesprochen hast, die langjährige Erfahrung der Verlage. Ich glaube auch durchaus, dass es in den Verlagen Menschen gibt, die sagen, das ist nicht unbedingt mein Lieblingscover, aber es ist auffällig, es passt zum Inhalt, zum Romaninhalt und wir wissen, es wird eine Serie und dieses Cover können wir quasi duplizieren. Es wird immer auffällig bleiben und wir könnten die kommenden Bände ähnlich gestalten. Hoher Wiedererkennungswert. Das sind ja auch Punkte, die sicherlich bei den Verlagen und der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. Ja, das ist ein wirklich vielseitiges Thema. Und finde ich auch ein Paradebeispiel für unseren Podcast, aus wie viel Seiten man das sehen, beleuchten kann, wie viel Meinungen da auch reinspielen und wie viel Sichtweisen. Und mehr oder weniger haben so ziemlich alle eine Berechtigung. Letztendlich ist es aber ganz klar, der Mensch, der in die Buchhandlung kommt, entscheidet, ne, was nehme ich in die Hand. Und letztendlich entscheidet sicherlich auch der Kauf, wenn auch sehr, sehr langfristig, und die Höhe der Verkäufe, die Anzahl der Verkäufe. Gibt es einen Trend, setzt sich der durch? Wie überall, es gibt immer kleine Trends, Modewellen. Ja, das ist ein vollkommen natürlicher Vorgang, finde ich.
Ist dir denn da was aktuell aufgefallen in den letzten Monaten oder vielleicht auch ein, zwei Jahren, also an Trends, was sich vielleicht so ein bisschen durchgesetzt hat in der Spannungsliteratur?
Ja, es sind mehrere Sachen mir aufgefallen. Ich habe in ruhigen Momenten mal mir tatsächlich ein bisschen im Schnelldurchlauf, ich kann das ja machen anhand meiner Webseite oder der Webseite vom Hammett, tatsächlich auch mal ein paar Jahre zurückliegend Cover angeschaut. Mir ist eine Sache aufgefallen, die ich erst gar nicht so richtig benannt und beziffern konnte, nämlich, dass heutzutage, ich spreche von den letzten Jahren, die Typografie, also die Schriftweise und die Schriftart, so unterschiedlich sie ist viel größer als noch vor vielen Jahren. Das heißt, Autor, Autorin und meistens auch der Titel des Buches sind größer. Und ganz ehrlich, bin nicht drauf gekommen, ist das ein Trend oder ist das vielleicht nur meine eigene Meinung? Dann habe ich ein bisschen das Internet befragt und es soll an folgender Materie liegen. Früher wurden Bücher in Buchhandlungen angeschaut. Punkt. Und in die Hand genommen. Heute bilden sich extrem viele Leute ein frühes Urteil durch Internet. Und du hast die Buchcover ja viel kleiner als in der Realität. Und deswegen, das soll der Grund sein und der leuchtet mir ein, ich halte ihn für sehr schlüssig, ist fast immer der Name des Schreibenden plus der Buchtitel größer als früher. Das ist vielleicht kein Trend, sondern das ist einfach eine Reaktion auf die Sichtweise und das Informationsverhalten der Lesenden. Aber ich fand es schon spannend, sowas mal eben nebenbei zu bemerken. Und Trends habe ich ja vorhin schon ganz kurz gesagt. Ich finde, dass extrem viel mit Fotos gearbeitet wird. Also Hintergründe auf dem Buchcover, ob das eine Landschaft ist, das kann ein Haus sein, das kann ein Gesicht sein. Und ja, ich habe auch den Eindruck, dass vermehrt mit Titeln gearbeitet wird und in den letzten, würde ich sagen, ein, zwei Jahren werden zum Buchtitel gerne noch Untertitel genommen. Das ist so was, was mir stichprobenartig aufgefallen ist.
Wir haben euch auch gefragt, ob es Trends oder allgemein auch Dinge bei der Gestaltung und beim Cover gibt, die euch besonders begeistern oder aber, das finde ich auch sehr spannend, auch nerven. Dazu verlese ich auch wieder ein paar kurze Stimmen. Also, nerven tut euch Folgendes. Strichcodes vorne drauf. Uneinheitliche Buchgrößen bei Serien, zum Beispiel Kavanagh. Unsägliche Untertitel zu eigentlich gutem Titel. Dass einige Verlage auf den Zug aufspringen und abkupfern, wenn ein Titel sehr erfolgreich war. Die sich ähnelnden Cover, Haus aus X Perspektiven, Frau mit wehendem Mantel, die vor Gefahr flieht, Verlage sind oft nicht mutig genug. Kommen wir zum Positiven, zu dem, was euch gefällt. Manchmal ist je simpler, umso besser. Farbschnitte sind gut und sollten zum Inhaltsthema des Buches passen. Gute Haptik, geprägte Letter, farbiger Schnitt, gute Schriftgestaltung, wenn ein Autor, eine Autorin den gleichen Coverstil hat. Konkret als Positivbeispiele für Cover wurden genannt die dezenten Cover des Polar Verlags, und die Ian Moore-Reihe Mord und Croissants, Mord und Fromage, Mord im Chateau und so weiter. Auch hier danke an Claudia, Mandy, Christian, Frederico, Olaf, Vanessa, Romy, Melle, Caro, Bernd und Julia für das Teilen eurer Gedanken. Christian, fallen dir denn jetzt so spontan, oder vielleicht hast du sie auch schon vorbereitet, ein oder zwei Cover ein, die dir persönlich sehr gut gefallen haben?
Ja, ich habe mir mal einfach den Januar geschnappt, um was halbwegs Aktuelles vor mir zu haben. Und da ist mir ein Buch aus dem Ullstein Verlag aufgefallen, ein Debüt der britischen Autorin Marisa Cascino, Tödliches Angebot. Ein ganz schlicht gestaltetes Cover in mehreren Rottönen. Tödliches Angebot, der Titel bezieht sich auf die Suche nach einem Haus, die dann eskaliert, weil die Suchende besessen ist und dieses Haus haben will mit allen Mitteln und bereit ist, alles dafür zu tun. Und da finde ich eine schlichte, aber wirklich gut umgesetzte Verbindung zwischen Inhalt und Titel. Und von, man kann sich das ja überall anschauen, in dieser Kombi mit den mehreren Rottönen finde ich es einfach ja angenehm und auffällig. Und dann bin ich ein bisschen in meinem Gehirn gewandert und habe mich auf eine weite Zeitreise begeben. Und dann bin ich auf ein, wie ich finde, legendäres Cover von Don Winslow gestoßen, Kings of Cool. Ich habe jetzt gar nicht mehr ganz genau geschaut, wann das erschienen ist. Das dürfte so ungefähr, weiß ich nicht, 2014, 2015 gewesen sein. Erst als Hardcover, dann als Taschenbuch bei Suhrkamp. Schlicht und einfach schwarz, in einer sehr auffälligen, aber klaren Typo, eben der Titel Kings of Cool. Und dann war nur noch eine kleine weiße Palme auf diesem schwarzen Hintergrund. Quasi das Buch ist besonders, weil es auch, finde ich, so Scherenschnittcharakter hat. Na, also es sind nicht mehrere Grau-Schwarztöne oder abgesetzt weiß, sondern paff, paff, zwei Farben. Auch da passt der Buchtitel hervorragend zum Roman. Das ist so ein Cover, das würde ich mir, als wenn ich Poster an der Wand hängen hätte, würde ich mir das hinhängen.
Ich habe es gerade mal gegoogelt nebenbei, Christian, und es ist übrigens 2012 erschienen, also war es gar nicht schlecht vom Bauchgefühl. Und es sieht wirklich cool aus, haha, wahrsten Sinne des Wortes. Aber was ich mich frage, glaubst du, das funktioniert nur, weil es Don Winslow ist und weil er schon ein Name ist?
Ah, das ist wieder eine Frage. Also ganz klar ist Don Winslow, konnte sich das damals, genau wie der Suhrkamp Verlag, leisten. Trotzdem glaube ich, dass es durch die Hingucker-Besonderheit, fällt überall auf, auch zum Erfolg beigetragen hat. Aber ganz klar ist auch, ein Verlag wie Suhrkamp wird für den damaligen Star-Autoren im Krimi-Genre Don Winslow mehr tun, als jetzt jeder andere Verlag oder auch Suhrkamp für ein Debüt, was so, na, wir gucken mal, wie das läuft. Das ist leider auch ein natürlicher Vorgang, aber das gehört zur Buchrealität und zur Verlagswelt einfach dazu. Spitzentitel, darauf spielst du ja bestimmt an, ist vollkommen klar zu sehen und es ist auch nachvollziehbar, da geben sich die Verlage die größte Mühe. Für mich immer wieder ein Beispiel, auch wenn ich die Romane kaum lese, sind die mega erfolgreichen Bücher von Sebastian Fitzek. Jede Neuerscheinung von ihm hat eine Besonderheit. Die erste Auflage ist immer noch limitiert, hat nochmal einen extra Besonderheitsbonus. Es hatte eben nur die erste Auflage, ne? Und da sind auch, wie ich finde, brillante Sachen selbst für diesen 100 Jahre alten deutschen Krimi-Buchmarkt drin. Zum Beispiel werde ich nie vergessen, als ich schätze mal, sein 8., vielleicht 10. Roman, Das Paket, erschienen. Die kommen ja immer erst als Hardcover. Da ist die erste Auflage in einem kleinen Päckchen-Paket ausgeliefert worden. Das heißt, du hast nicht das Buch vor dir gefunden am Neuheitentisch. Samet hat dann 10, Thalia hat vermutlich 1000 in der Pyramide, sondern du hast dann eben 1000 kleine Päckchen vor dir liegen gehabt, wo drauf steht Sebastian Fitzek, Das Paket. Und ich meine, das ist echt eine coole Idee und spricht dafür, wie der Verlag ja ihn da auch bedienen will und vermutlich auch bedienen muss, zu Recht.
Ja, die Fitzek-Cover und Ideen dazu Gestaltung sind wirklich immer grandios, weil es einfach immer was Besonderes ist. Also egal, ob einen die Ästhetik anspricht oder nicht, ich finde es auch einfach immer richtig innovative Ideen tatsächlich. Aber das ist auch das, was ich meinte. Darauf habe ich nämlich tatsächlich angespielt, dass sowas doch teilweise auch nur funktioniert, wenn da Don Winslow oder Sebastian Fitzek draufsteht und nicht jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal zu diesem Don Winslow-Cover, guckt euch das mal an. Wenn ihr mit der Podcast-Folge fertig seid, oder vielleicht könnt ihr es auch nebenbei jetzt mal nachschauen. Wenn da jetzt zum Beispiel draufstehen würde, Lieschen Müller und dann Kings of Cool. Und niemand kennt aber Lieschen Müller, weil sie halt Debütautorin ist. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ich glaube auch, der Verlag würde es gar nicht so machen, weil es ist halt Don Winslow und es muss nicht so ein gelerntes Cover sein, so wie 20 andere oder 200 andere da auf dem Auslagentisch. Also weißt du, was ich meine? Dass sie deswegen halt auch mutiger sein können, weil sie halt sagen, ja, der hat eh schon seine zigtausend Verkäufe sicher. Und bei jemandem, der unbekannt ist, da gehen sie dann vielleicht eher bei den Covern. Da geht man dann vielleicht lieber auf etwas, was schon gelernt ist. Ne? Da geht man dann halt auf das 500. Motiv, was wir schon eben so und so oft schon bei anderen Verlagen vielleicht auch gesehen haben oder bei anderen Titeln auch aus dem eigenen Haus.
Ja, da hast du aus meiner Sicht definitiv recht. Es ist natürlich auch so, wenn ein Spitzentitel, egal von wem der geschrieben worden ist, ansteht, dann wird ein Großteil des Verlages bei der Covergestaltung zumindest ein Wörtchen mitreden, weil alle sind ja beteiligt. Ob das das Lektorat ist, ob das die Autorin selber ist, ob das der Vertrieb ist, ob das der Außendienst ist, der es ja mehr oder weniger in den Buchhandel verkauft. Vermutlich sogar die IT-Abteilung, die die Webseite des Verlages macht. Und diese Mühe wird sich sicherlich nicht so gegeben bei einem Debüt. Und ich bin mir auch sicher, auch aus meiner Erfahrung raus, Beispiel XY schreibt Debüt, spielt an der Nordsee. Dann wird der Verlag sicherlich, weil der Name ja noch unbekannt ist, einen passenden Titel nehmen, ganz klar. Und vielleicht ein Cover, wo relativ klar ist, sage ich jetzt mal Sturm um Toaster, Leuchtturm. Vielleicht noch eine Besonderheit, wie das Meer dargestellt ist, dass es sich nicht um die Ostsee handelt, sondern eben die Nordsee ist und darauf hinweisen. Weil viel mehr Möglichkeiten hat der Verlag ja nicht, weil, wie gesagt, es ist sein Debüt.
Außer der Verlag ist mutig. Das ist ja ein kleiner Appell an Mermut, weil anscheinend wollen die Leser auch und die Leserinnen auch ein bisschen mehr außergewöhnliche Cover. Vielleicht kann man denen sogar auch das zutrauen, dass sie auch dann zugreifen. Aber es ist spannend. Es bleibt immer eine Abwägungssache, weil letztendlich ist es alles ein Geschäft, ne? Und alle wollen am Ende natürlich auch Geld verdienen, ist ganz klar. Weil sonst wäre alles die ganze harte Arbeit, die ein Autor, eine Autorin reinsteckt, aber natürlich auch alle, die im Verlag mitarbeiten, für die Katz. Und das wäre ja eigentlich das Schlimmste. Ich habe natürlich auch überlegt, was so Cover sind, die mir gefallen aus dem Spannungsbereich. Und ich schließe mich mal unserem Hörer Christian an. Der hat nämlich geschrieben, dass ihm Cover beim Bücherkauf sehr wichtig sind. Und er nimmt ein Buch wegen eines ansprechenden Covers in die Hand, auch wenn ihm Autor und Titel nichts sagen. Ein Favorit von mir ist der Kamper Verlag. Mir gefallen insbesondere die gezeichneten Cover, die wirken auf gute Art altmodisch. Ein Beispiel sind die Harry Bosch Romane von Michael Connelly. Ich finde auch, dass der Kamper Verlag der Verlag ist, dessen Cover ich sehr oft sehr schön, besonders und auch tatsächlich ziemlich stilvoll finde. Eben zum Beispiel auch, ich habe es glaube ich schon mal in einer der frühen Podcast-Folgen erzählt, dass ein Coverkauf für mich tatsächlich auch der erste Fall für René Ballard war, also auch von Connelly. Ich finde, das wirkt auch gerade im Hardcover so schön hochwertig. Wenn wir ins Paperback gehen, ist eines meiner Lieblingscover aller Zeiten beim Thriller Hinter diesen Türen von Ruth Ware. Da ist so ein Haus drauf, durch das man quasi, also man guckt durchs Schlüsselloch und sieht hinten dieses Haus. Und das fand ich damals, oh Gott, das muss auch schon 8 Jahre oder so, denke ich mal, 7, 8 Jahre ist das schon her, dass das rausgekommen ist. Aber das fand ich damals ziemlich besonders. Und wenn ich jetzt mal daran denke, was ein bisschen aktueller ist, ich mochte letztes Jahr das Cover von Asa sehr gern. Da ist ja so ein Frauengesicht drauf und in dem Frauengesicht ist so der Wald drin, da sind so Bäume drin. Und das fand ich total toll irgendwie. Und ich fand auch ganz grandios und absoluter Hingucker, da sind wir jetzt beim Jugendthriller, aber wie bei Hotel Ambrosia, das Hotel, dieses Cover in den Farbschnitt integriert wurde. Das heißt, das lief dann so vom Cover weiter in den Farbschnitt rein. Und das finde ich richtig, richtig cool, wenn halt der Farbschnitt auch nicht nur farbig ist, sondern irgendwie auch eine Funktion hat und da die Illustration, das Cover oder so weitergeht. Das finde ich auch immer sehr besonders. Aber lass uns jetzt nochmal kurz über den Titel sprechen. Wie wichtig findest du den denn, auch wenn du das jetzt ins Verhältnis zum Cover setzt?
Also für mich, egal ob ich da als Lesender oder als Buchhändler spreche, ist der Titel das zweitwichtigste hinter dem Cover. Also Cover fällt mein Blick drauf im wahrsten Sinne des Wortes. Dann lese ich den oder wenn Bücher nebeneinander liegen, die Titel und dann entscheide ich, was nehme ich hoch, was nehme ich in meine Hände, was nehme ich im wahrsten Sinne des Wortes näher unter die Lupe, drehe es um und lese den Klappentext. Und Titel ist natürlich auch wieder schwer zu definieren. Wo ich schon so ein bisschen nachgetaktet bin, ist, hat der Titel etwas mit dem vermuteten Inhalt zu tun. Also Cover ist ja mein erster Eindruck plus der Titel. Diese beiden Faktoren führen dazu, nehme ich es in die Hand. Ich glaube, eine gewisse Stimmigkeit ist für mich wichtig. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, wie bei dem gerade von dir besprochenen oder angesprochenen Asa, da sagt mir der Titel ja erstmal gar nichts. Das ist ein kurzer Name vermutlich, mehr weiß ich nicht und würde bei mir aber immer dazu führen, gerade in Verbindung mit dem Cover, dass ich es in die Hand nehme. Also das ist schon, finde ich, ein Eye-Catcher.
Ja, lass uns nochmal auf das Thema Untertitel zurückkommen. Bist du da Fan von? Also ich denke jetzt an, ganz beliebt ja, der Freund, ist er dein Traumpartner oder dein Killer? Der Boss, ist er ein Monster oder ein Genie? Kill for me, sie tötet deinen schlimmsten Feind, wenn du ihren tötest. Was sagst du dazu? Wie findest du das, Christian? Wir hatten ja schon eine negative Stimme dazu, aber ich möchte, dass du ganz unvoreingenommen diese Frage beantwortest.
Also da stoße ich ins Horn und posaune ein radikales Nein, da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich versuche es mal ein bisschen humoristisch zu sehen. Ein Teil der Untertitel haben eventuell eine Berechtigung, aber dann gehören sie auf die Rückseite als Teil des Inhalts vom Klappentext. Ich bin da überhaupt kein Freund von, weil ich kann mich davon nicht lösen. Das mag vorteilsbelastet sein. Ich habe einfach den Eindruck, dass dieser Modetrend, so sehe ich schon, auch daraus geboren ist, uns fällt kein guter Titel mehr ein, der prägnant ist oder der ein Alleinstellungsmerkmal hat oder der einfach cool zum Buch passt. Also versuchen wir es nochmal nett mit einem möglichst neunseitigen, neun wortinhaltsreichen Untertitel. Und sorry, dann erzähl am besten noch das letzte Wort vom Buch, schreib es da auch rein. Also da bin ich überhaupt kein Freund von.
Ja. Ich musste jetzt schon wieder ein bisschen schmunzeln, als du gesprochen hast. Ich kann das nachvollziehen und ich finde das einen guten Punkt von dir. Man muss ja auch ehrlich sagen, du hast das auch anfangs mit dem Cover schon so ein bisschen angesprochen. Es ist ja auch schwer, das Rad immer wieder neu zu erfinden. Also sowohl mit dem Cover, da haben wir jetzt hier die hohen Ansprüche auch geäußert, aber es ist super, super schwer und auch natürlich bei den Titeln finde ich noch viel mehr, weil es gibt halt auch schon so viel, ne? Und wie viele Novitäten im Spannungsbereich kommen jedes Jahr im Schnitt?
Das sind etwa 1800, die wir erfassen.
So, überleg mal, ne? Und dann immer noch einen einzigartigen Titel zu haben, der auch noch catchy ist, der zum Inhalt des Buches passt, ist ja fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Trotzdem sehe ich das auch ähnlich wie du. Es ist schwierig, finde ich, auch mit den Untertiteln. Manchmal passen sie, oft sind sie auch mir persönlich zu viel. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Trend, ähnlich wie der mit den größeren Lettern und den größeren Titeln und auch Autorennamen auf dem Cover, liegt an der Reizüberflutung. Und die Verlage wollen dann quasi mit der Gestaltung schon so viele Kaufanreize wie möglich setzen und Infos zahlreich quasi aufs Cover packen, damit man wirklich zugreift. Also damit du gar nicht erst das Buch, ne, das ist ja noch ein Faktor mehr, warum du überhaupt nach dem Buch greifst. Und wenn du es hinten drauf schreibst, dann verlierst du vielleicht schon wieder die Hälfte der Leute. Also ich kann das schon so ein bisschen verstehen. Das passt auch zu dem, also ich, als du das vorhin sagtest mit diesen größeren Titeln auch, das ist ja was, was wir bei den englischsprachigen Büchern auch schon lange sehen. Und das ist wahrscheinlich dann ein Trend, wo wir jetzt auch, oder eine Entwicklung, wo wir jetzt auch hinkommen. Und da stehen ja auf den englischsprachigen Covern ganz oft auch noch 700 Empfehlungen. Ja, also dass dann zum Beispiel 1000 Kollegen sich noch und Kolleginnen, die auch schreiben, sich noch geäußert haben und sagen, das ist der beste Thriller, den ich je gelesen habe. Und dann steht das da wirklich, stehen da 4, 5 solche Dinger drauf. Und du siehst eigentlich gar kein Bild mehr vom Cover oder so. Und da sind die halt im angloamerikanischen Raum da in der Hinsicht nochmal wieder weiter, weil sie das Cover noch mehr zukleistern. Jetzt mal ein bisschen salopp gesagt. Um nochmal zu diesen kurzen Titeln zurückzukommen, die ich jetzt eben auch als Beispiele genannt habe. Oft sind diese zwei Worttitel, wovon ja auch noch ein Wort ein Artikel ist, sehr austauschbar. Eben wie der Freund, der Boss, der Lehrer, das Loft, die Drohung, die Yacht, die Villa. Das macht ja, wie du auch schon richtig gesagt hast, zuerst im Kopf ja gar kein wirkliches Bild auf. Und deshalb ist es vielleicht auch wie so ein kleiner Trick mit dem Untertitel, ne? Es stimmt aber, die können manchmal wirklich ein bisschen nerven und im schlimmsten Fall sogar spoilern. Und das, finde ich, geht ja gar nicht.
Ja, Spoiler definitiv nicht. Du hast vieles erwähnt, wo ich auch nochmal vielleicht einen Tick milder jetzt bin, weil es ist ja auch so, sage ich mal, du kommst irgendwo hin, da liegen 50 Neuerscheinungen nebeneinander, übereinander von deinem Genre, wo du dich gerade für interessierst. Ich tippe mal, dass du so 5 von denen vielleicht in die Hand nimmst und dann deine Kaufentscheidung triffst. Es wird kaum vorkommen, das ist meine Erfahrung im Hammett, dass jemand ganz in Ruhe, egal in welchem Takt, alle 50 Neuerscheinungen nacheinander in die Hand nimmt, einen Blick drauf wirft, einen Blick rein wirft, Blick hinten drauf. Ich würde sagen, das macht noch nicht mal 1%. Ne, das heißt, der Wunsch der Verlage, hey, wir wollen aus der Masse herausstechen, vielleicht auch durch den längsten Titel der Welt oder durch irgendwelche Hologrammfarben. Vorhin hast du auch genannt, das habe ich total vergessen zu erwähnen, das gibt es ja natürlich auch seit Jahren, diesen sogenannten Prägedruck, also dass die Schrift wie herausgestanzt wird. Wenn du mit den Fingern rüberfährst, kannst du es quasi ertasten. Oder dass es besondere Buchoberflächen gibt. Eine kurze Zeit war mal sowas modern, da kenne ich den Fachbegriff gar nicht für. Das fühlt sich an wie so das raue Gummi vom Taucheranzug. Also gar nicht glatt oder ein bisschen rau, sondern wie Gummi wirklich. Kann ich mich erinnern, hatte man ein Buch von John Katzenbach. Und was mir auch noch gerade aufgefallen ist, weil du die eine Hörerstimme mit dem Kamper Verlag, das ist natürlich ein Punkt, wenn ein Verlag das schafft, seine unterschiedlichen Bücher so zu gestalten, egal mit welchem Mittel, dass sie einen hohen Wiedererkennungsfaktor und Wert haben. Das ist ja wie ein Fünfer mit Zusatzzahl im Lotto. Wenn die Leute sagen, ah, ich habe mir den ersten René Bellard von Michael Connelly gekauft wegen dem schönen Cover, finde das Buch großartig. Du wirst sofort die Kamper-Titel aus dieser Serie und auch andere Autoren, Autoren wiedererkennen. Und aus den letzten Jahren, finde ich, gibt es nur drei Verlage, die das geschafft haben. Einer schon ganz ewig, der Diogenes Verlag, egal wann du wohin kommst. Diese schlicht weißen Buchcover, egal ob die im Regal sind, egal ob die auf dem Neuheitentisch liegen, haben extrem hohen Wiedererkennungswert. Und ähnlich ist noch ein Schweizer Verlag, Kein und Aber, die sehr schön gestaltete, finde ich, Cover machen. Und die ersten waren die Taschenbücher mit einem Farbschnitt gemacht haben, also mit einem einfarbigen Farbschnitt, was Kamper dann so ein bisschen kopiert hat. Und dann eben, wie gesagt, der Kamper Verlag. Und auch das spielt ja eine Rolle, weil ich als Mensch, der in eine Buchhandlung kommt, will ein Buch oder vielleicht auch zwei oder drei kaufen. Aber der Verlag hat halt 30 Bücher am Start. Der weiß jetzt schon, ob das, was ich vielleicht in die Hand nehme, eine Serie wird. Und der plant ja schon mit den nächsten. Da sind sicherlich auch viele Entscheidungen bei, wo man nicht nur kritisieren sollte, sondern auch ich ein bisschen fairer sein sollte, ein bisschen geneigter. Wenn ich sehe, 1800 pro Jahr Neuerscheinungen in unserem Genre, das sind die ich erfasse, sind ja noch ein paar mehr, dann kannst du nicht bei jedem Buch das Rad neu erfinden. Das geht gar nicht.
Ja, da muss man wahrscheinlich wirklich viel Verständnis auch für die jeweiligen Akteure, für die jeweiligen Motivationen mitbringen. Weil, um es wieder mal zu sagen, letztendlich ist ein gutes Buch ein gutes Buch ein gutes Buch, ja. Also egal, wie das Cover aussieht, egal, wie der Titel aussieht. Aber ein sehr, fast schon kann man sagen, brisantes Thema, ne, das haben wir auch gemerkt an den Hörer- und Hörerinnenstimmen, die wir hier gehört haben. Sehr, sehr interessant. Kommen wir zu zwei Stimmen ein Buch, alias Krimi Duett Buchclub. Einmal im Monat stimmt ihr ja für eins ab und das besprechen wir dann hier, ohne uns vorher dazu ausgetauscht zu haben. Und diesmal ist das Verbrenn das Negativ von Josh Winney. In diesem Horror-Thriller geht es um Laura, die einst als Siebenjährige die Hauptdarstellerin des fiktiven Kult-Horrorfilms The Guest House aus den 90ern war. Aber als Kinderstar in Hollywood auch einige seelische Blessuren davongetragen hat, wie man sich vorstellen kann. Auf dem Film soll ein Fluch lasten, denn viele der damaligen Crewmitglieder kamen unter teils mysteriösen und teils auch brutalen Umständen ums Leben. Laura ist mittlerweile Journalistin und kehrt nach 30 Jahren wieder nach Hollywood zurück. Denn dort soll sie vom Set über eine Neuauflage des Films in Serienform berichten. Aber es kommt schnell zum ersten Todesfall und Laura ist mittendrin und wird sogar bald von der Polizei gesucht. Das erklärt auch den Titel Verbrenn das Negativ, denn da geht es natürlich um ein Filmnegativ. Im Englischen, muss ich aber sagen, funktioniert der Titel noch deutlich besser, weil es da sowohl das Negativ als auch das Negative, also Negative, beides mit E hinten. Und damit ist eben das Negative im Gegensatz zum Positiven gemeint. Ein Satz, den Lauras Therapeut immer zu ihr sagt, burn the negative, verbrennen Sie das Negative in Ihrem Leben. Das ist für uns ja etwas ganz Neues in diesem Format hier bei uns, Christian, nämlich der Horror-Thriller. Liest du sowas eigentlich häufiger und fiel es dir schwer oder leicht, in die Geschichte reinzukommen?
Also, das ist schon so ziemlich fast ein Debüt für mich. Ich wage auch zu behaupten, dass es diesen Randbereich Horror-Thriller nur in ganz geringen Stückzahlen und Auswahlmöglichkeiten überhaupt gibt im Deutschen. Ich weiß durch meine Kollegin Inschi, die sich extrem für Horror interessiert, dass es im Englischsprachigen da sehr viel mehr gibt, aber ins Deutsche übersetzt wird da relativ wenig. Und da ich quasi nur Deutsch lese, war das schon fast ein Debüt. Ne? Ich weiß, vor Jahren gab es mal bei Drömer Knauer einen Titel, gab auch vor ein paar Jahren beim Random House Verlag so eine Mischung aus Horror und Thriller. Aber ich würde das als, ja, deswegen benutze ich das Wort Debüt dafür. Das ist extrem selten bis fast einzigartig, dass ich sowas in den Händen halte und dann ja auch noch lese.
Fiel es dir denn leicht, in die Geschichte hineinzukommen?
Ganz klares Ja, weil ich finde den Klappentext aussagekräftig. Ne? Es wird erwähnt, was du gerade auch wiedergegeben hast. Das finde ich eine spannende Story, weil ja so ein bisschen Fluch, Magie um einen alten, dann auch noch Horrorfilm herum ist ja ein Setting, was nicht gerade alltäglich ist. Und ich finde die Hauptfigur Laura einfach, ja, die hat mich sehr schnell reingezogen. Immer wieder erfährst du häppchenweise auch mehr, nicht nur über ihre Schauspielerei im Film, sondern auch über ihr Familienleben, ihr Aufwachsen, dass sie jetzt, womit der Roman dann ja auch beginnt, dass sie in die USA reist. Da war ich sehr nah bei ihr und auch ziemlich schnell in der Story. Ich finde es auch sehr flüssig, auch wenn das so schlagwortmäßig klingt, sehr flüssig geschrieben. Wie gesagt, so ein Fluch um einen alten Horrorfilm, das hat mich wirklich interessiert.
Du hast es gerade schon angesprochen, wir sind nah bei unserer Protagonistin. Wie fandest du Laura denn und wie fandest du auch die Charakterzeichnung allgemein?
Ich bin zwiegespalten. Mir hat es gefallen. Ich finde es aber ziemlich mutig, weil du sehr früh mit ihren Schwierigkeiten in diesem Leben konfrontiert wirst, ohne genau zu wissen, woher das eigentlich rührt. Du erfährst früh, dass sie als 7- oder 8-Jährige ja in dem Film mitgespielt hat. Jetzt soll ein Remake kommen und sie fliegt halt nach Los Angeles, um so ein bisschen am Filmset dabei zu sein, Interviews zu führen. Und nur du weißt am Anfang, ihr Umfeld dort weiß das ja am Anfang noch gar nicht, wer sie eigentlich wirklich ist. Sie hat ja auch einen anderen Namen, komplett andere Identität, wo du dich natürlich sofort als lesender Mensch fragst, warum hat die eine andere Identität? Hat die irgendwas getan? Ist das ein Name, der ihr vielleicht im Zeugenschutzprogramm, was auch immer, gegeben wurde? Sie hat ganz andere Papiere. Ja, das ist ja schon mal eine merkwürdige Sache. Wie gesagt, ich finde es mutig, wie sie dargestellt ist. Ich glaube auch, dass das bei vielen Lesenden eher auf ein bisschen Befremdung stoßen wird, weil es sehr, sehr untypisch ist. Also wann liest du schon mal so früh in einem Roman über die psychischen Probleme, über die Ängste einer Protagonistin? Kommt, glaube ich, nicht so häufig vor. Und es ist ja auch sehr nahegehend beschrieben, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich fand auch die Nebenfiguren interessant. Also besonders das Medium Beverly, die ja auch eine größere Rolle spielt. Also quasi eine Frau, die sagt, sie ist ein Medium, sie kann eben Schwingungen empfangen, sie kann vielleicht auch mit Geistern sprechen. Also ihr merkt schon, man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen, ne? Also das ist schon, spielt schon eine Rolle, logischerweise, in dem Buch auch. Klar, einige von den Nebenfiguren waren auch klischeehaft, ja, aber das bleibt bei einem Buch, das ja in L.A. spielt, in der Filmbranche, auch nicht aus. Da gibt es ja wirklich viele wandelnde Klischees. Es gibt aber, und das hast du gerade auch schon angesprochen, und das fand ich auch überraschend, auch einige ernsthafte Thematiken, die da aufgemacht werden, gerade in der Figur Laura, so wie Bindungsängste, posttraumatische Belastungsstörungen, das Thema Demenz spielt eine Rolle und vor allem der Preis des Ruhms, gerade in Bezug auf das Kinderstar-Dasein. Ich muss aber dazu auch sagen, das ist kein Buch, also im Gegensatz zu dem von der letzten Folge, was mich jetzt irgendwie tief berührt hat, das trotz dieser Thematiken eben. Das Buch hat mich unterhalten und das ist auch in Ordnung, aber es hat mich jetzt nicht super tief berührt. Wie ist es denn bei dir gewesen? Wie fandest du denn das ganze Setting und die Atmosphäre, die kreiert wurde?
L.A. finde ich tatsächlich spielt als Ort eine wichtige Rolle in puncto Hollywood mit all seinen Höhen, Tiefen, Stärken, Schwächen, dass plötzlich Leute dich berühren wollen. Dann gibt es so eine Szene, wo sie im Supermarkt als Kind erkannt wird, hey, du bist doch die aus meinem Lieblingsfilm, ich habe ihn 5-mal angeguckt. Das finde ich schon ziemlich gut gemacht. Mir ist es tatsächlich auch, da will ich nochmal kurz drauf eingehen, so gegangen beim Lesen wie dir. Ich habe das ziemlich zügig durchlesen können und auch wollen, ohne ein Fazit vorwegzunehmen. Ich finde es einen wirklich guten Unterhaltungsroman. Auch in einem anderen Punkt ist mir ziemlich ähnlich gegangen wie dir. Ich war nicht wirklich tief berührt. Es ist eine Story, die erzählt wird, die wird gut erzählt. Auch da ging es mir ähnlich. Dieses Medium, das fand ich irgendwie eine ungewöhnliche Idee, dass an einem Filmset ein Medium ist, wegen der Geschichte des Films auch. Auch wie die sich verhält, ist eher interessant, ein bisschen untypisch. Aber das ist kein Roman, der irgendwie dein Herz berührt oder meins. Das muss er auch nicht. Ist ein bisschen wie ein Kinofilm, würde ich wirklich damit vergleichen, wo ich reingehe und 2,5 Stunden später rausgehe und sage, war cool, hat Spaß gemacht.
Ich finde auch so Hollywood, L.A., Kalifornien, das konnte ich mir alles sehr gut vorstellen. Also das fand ich wirklich gut gemacht von der ganzen Atmosphäre. Also wenn man da Lust drauf hat, da hinzureisen quasi im Kopf, finde ich das echt schön. Und das Buch ist eindeutig auch, also der Autor ist ja wohl auch Filmjournalist selber, das ist eindeutig auch was für Liebhaber, finde ich. Also es hat mir sehr gut gefallen. Jeder, der so ein bisschen Hollywood- und Serienfilmaffin ist, der wird diesen Aspekt lieben. Es gibt schon sehr viele Nennungen von Schauspielern, von Produktionen, Anspielungen auf Horrorfilme und Charaktere sowieso. Vielleicht genießt man die Lektüre dann auch nochmal, wenn man so ein Faible dafür hat, nochmal so ein bisschen mehr. Das hat mir persönlich beim Lesen schon viel Spaß gemacht. Gab es denn sonst noch irgendetwas, was dich gestört hat auch?
Ich kann es natürlich nicht näher hier jetzt schon vorab erklären, aber das Ende hat mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil es auch anders ist vom Stil her, finde ich, als 90% des Romans. Das kann jeder natürlich anders sehen, aber dieses andere ist eben etwas, was mir persönlich einfach nicht so gefallen hat. Na, das ist so ein kleiner Abzug in der B-Note oder im Kino würde man sagen im Abspann. Und es gibt noch einen Punkt, den ich im Plot relativ früh nicht gelungen fand, auch für die Story, wie sie dann weitergeht. Ohne jetzt zu spoilern, Laura ist ja nicht nur am Filmset dabei, sie lebt dann da auch in der Nähe, also sie wohnt da in der Nähe. Sie wird dann aus einem bestimmten Grund mehr als nur als Zeugin von etwas gesehen. Ne? Sie soll die Stadt nicht verlassen. Und da finde ich, dass das Verhältnis der Polizei zu ihr, plus auch, dass sie dann irgendwann gesucht wird von der Polizei, das ist zu starker Tobak gewesen. Also wenn die Polizei jemanden sucht, dann findet sie ihn auch. Die sind nicht doof. Das kam mir so ein bisschen, ich schreibe das jetzt mal so, damit die Story in die und die Richtung geht. Hat mich ein bisschen gestört. Nicht wirklich schlimm, da hat mir nicht das Lesen vermiest, aber da habe ich so gedacht, das hätte man ein bisschen eleganter machen können.
Ich weiß, was du meinst. Es ist halt wirklich so ein bisschen wie ein Horrorfilm. Also man muss schon sagen, ein gut gemachter Horrorfilm. Aber ja, das stimmt. Das ist nicht alles realistisch und man muss das auf jeden Fall nicht. Und natürlich gibt es auch wirklich diese übernatürlichen Elemente. Es gibt die Horrorelemente, ja. Also das muss man auch so deutlich sagen, damit man auch weiß, worauf man sich einlässt. Wir haben natürlich auch eine, das kann man auch sagen, weil das relativ früh schon kommt, eine unzuverlässige Erzählerin hier, die eben auch Blackouts hat, die Schlafstörungen hat und deshalb auch nicht ganz zurechnungsfähig ist. Das sollte man schon mögen. Wie gesagt, ich fand das Setting toll. Ich fand die vielen popkulturellen und filmgeschichtlichen Anspielungen toll. Und ich fühlte mich insgesamt schon gut unterhalten. Aber was wirklich auch wichtig ist zu wissen, ist, dass die Figuren, die sterben, wie die fliegen. Und die Tode, die sind auch schon ziemlich explizit auch. Also die Erwartung ans Horrorgenre für jemanden, der da schon viel von gelesen hat, wird erfüllt. Aber für jemanden, der nicht mal einen Horrorfilm schauen kann, ohne irgendwie beide Augen zuzukneifen und dann nur durch den Schlitz zu schauen, für den ist das wohl nichts. Ich finde, auch während des Lesens, man stumpft ein bisschen ab. Man denkt so, ach, schon wieder eine Leiche. Ach, der ist jetzt auch tot oder die. Das habe ich für mich jetzt auch gemerkt bei der Lektüre, dass ich schon so diesen subtilen Grusel, was vielleicht auch eher so in diese Goth-Richtung geht, mehr mag als diesen In-Your-Face-Horror, was das jetzt schon so ein bisschen mehr für mich war. Aber ja, wir werden mal schauen. Jetzt kommen wir zur Bewertung. Ich sage es gerne nochmal, das ist das Gleiche wie beim Cover. Jeder Leseeindruck, jeder Eindruck ist individuell. Wir sind alles Menschen. Der eine kann es ganz toll finden, der andere ganz schrecklich oder irgendwas in der Mitte. Christian, wie würdest du denn dieses Buch jetzt bewerten?
Ja, das fällt mir anhand unserer Kategorien diesmal relativ einfach. Ich würde sagen, es ist ein solider Krimi, unterhaltsam mit kleinen Schwächen.
Ich würde sagen, kriminell gute Unterhaltung, aber zwischen kriminell gute Unterhaltung und solider Krimi. Bisschen mehr Tendenz nach oben als nach unten, weil ich aber auch mit der Erwartung des Horrors und so weiter rangegangen bin. Jemand, der sowas noch nie gelesen hat, der wird sicherlich auch wahrscheinlich ein bisschen weiter unten einsortieren, so wie du jetzt gerade. Ja, aber wir haben, glaube ich, Spaß gehabt beim Lesen. Es war auf jeden Fall mal was ganz anderes. Und welchen Roman wir im Februar lesen werden und aus welchen Büchern ihr für den März auswählen könnt, das verkünden wir am Ende der Folge. Kommen wir zu den Novitäten. Welche neuen Krimis und Thriller gibt es im Februar? In diesem Monat kommen 189 neue Bücher im Feld der Spannungsliteratur raus. Wir gehen mit großen Schritten auf die Leipziger Buchmesse zu und das schlägt sich in den Zahlen nieder, glaube ich. Fast doppelt so viele wie im Januar und im März wird sicher noch mal mehr sein, oder Christian?
Ja, deine Zahlen sind richtig und deine Einschätzung, so glaube ich auch. Manche wundert, warum erscheint denn schon im Februar so viel, wenn die Buchmesse erst um den 20. März ist. Man darf nicht vergessen, viele Verlage liefern nicht am 1. des Monats aus, sondern am 15. oder am 28. Das heißt, Bücher, die Ende Februar in den Buchhandel kommen, die sind dann auf der Leipziger Buchmesse 3 Wochen später ja wirklich top aktuell. Deswegen war schon immer Februar und März sind die beiden wichtigsten Monate definitiv im ersten Halbjahr. Und die Zahl ist, wenn ich mir die letzten Jahre angekickt habe, durchschnittlich, und das meine ich nicht wertend, sondern so 180, 190 ist so für den Februar eben durchschnittliche Zahl.
Worauf freust du dich denn besonders? Erzähl doch mal.
Ja, ich habe mir wie immer 3 Stück rausgesucht. Wirklich, mein kleines Herz hüpft hoch und runter bei Gary Disher, australischer Autor. Neu erscheinen wird der Titel Zuflucht im Unionsverlag. Der müsste so in gut einer Woche erscheinen. Es ist, was eher selten bei Gary Disher ist, es ist ein Standalone, also eine neue Figur. Vielleicht wird es ja auch eine neue Serie. Wir begleiten Grace, eine Meisterdiebin in Australien, die eine kleine Pause einlegt in ihrem anstrengenden Tagesgeschäft und als Verkäuferin in einem kleinen Antiquitätenladen, in einem, glaube ich, relativ kleinen Kaff anfängt zu arbeiten mit einer netten, bisschen schüchternen Besitzerin. Ihre Vergangenheit holt sie aber ein, so sagt es der Klappentext. Schurken aus ihrer Vergangenheit spüren sie auf. Und dann gibt's noch so in einem letzten Satz erwähnt vom Klappentext, dass allerdings auch die schüchterne Eigentümerin dieses Antiquitätenladens eine gewisse, nicht unspannende Vergangenheit hat. Und das kann ich mir bei Gary Disher, den ich sehr, sehr schätze, mit all seinen Serien, sehr gut vorstellen. Und deswegen freue ich mich da diebisch drauf, wie auch viele Leute im Hammett.
Ja, der erste Thriller, auf den ich mich sehr freue, ist Kill for Me von Steve Kavanagh. Und Steve Kavanagh ist für mich wirklich einer der ganz großen Thriller-Autoren. Ich habe vor einigen Jahren 13 von ihm gelesen und mich hat das umgehauen. Ich habe wirklich selten einen Justiz- bzw. Ermittlungsthriller gelesen, der so rasant geschrieben war, dass man fast atemlos durch die Seiten blättert und der trotzdem aber auch nicht so super oberflächlich war. Nun hat die Eddie Flynn-Reihe schon 9 Bände, glaube ich, aber er hat ja auch ein paar Standalones geschrieben. Und einer davon ist Kill for Me, im Englischen Kill for Me, Kill for You, passt auch wieder ein bisschen besser. Aber darin geht es um Amanda und Wendy, die sich in einer Selbsthilfegruppe für Trauernde kennenlernen. Beide haben ihr Kind durch brutale Verbrechen verloren, doch konnten noch keinen Frieden finden, denn die Täter wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Die beiden schließen einen Pakt, sie töten jeweils den Mörder ihrer Töchter. Die Frage ist nun, ob und wie dieser Plan aufgeht, besonders da eine von ihnen ein falsches Spiel spielt. Ja, darauf freue ich mich sehr. Erscheinungstermin ist der 18.02. bei Goldmann.
Ja, den habe ich auch auf meinem erweiterten Zettel. Mein zweiter Pick, auf den ich mich freue, ist von der deutschen Autorin Frauke Buchholz, wird in ein paar Tagen der Titel Endzeit beim Pendragon Verlag erscheinen. Das ist streng genommen der 4. Band ihrer kleinen Ted Garner Serie und wie ich jetzt erst erfahren habe, soll es auch der letzte sein. Sie wird sich dann einem neuen Schreibprojekt, einer neuen Figur widmen. Durch die vielen vorangegangenen Folgen wissen sehr viele Menschen, ich bin nicht der typische Serienleser, aber von Frauke Buchholz habe ich die 3 Vorgänger mit Begeisterung gelesen. Deswegen natürlich auch diesen 4., weil ich finde diesen nicht nur sympathischen ehemaligen Profiler Ted Garner eine wirklich spannende, tiefe Figur und kann er da so viel darüber, über das Land, die Geschichte und die heutige Situation zu erlesen in hochspannenden Büchern, das gefällt mir sehr. Der Plot, bin ich ehrlich, würde mich jetzt bei anderen vielleicht nicht unbedingt interessieren. Es geht um den brutalen Überfall auf eine Familie und Vater und Sohn können wohl fliehen, Spuren führen in die Wälder. Und was mich da erwartet, weiß ich, wie gesagt, nicht. Aber die 3 Vorgänger waren wirklich so exzellent, dass ich mir sicher bin, mir wird auch Endzeit großen Spannungsspaß bereiten.
Sehr schön. Ja, mein zweiter Pick ist The Axis von Leodora Darlington. Das ist ein Buch, bei dem bei mir zuerst der Titel und das Cover das Interesse geweckt haben und mir ins Auge stachen. Ich finde das für einen Thriller wirklich absolut großartig und modern. Oft sind ja die englischen Originalcover ansprechender, finde ich persönlich zumindest. Ich vergleiche das immer. Aber hier finde ich das deutsche tausendmal besser. Also ihr Kompliment an den Inselverlag. Ich bin nun natürlich sehr gespannt, ob der Inhalt auch mit dem Cover mithalten kann. Natalie sucht den Richtigen, einen Partner, auf den sie sich verlassen, mit dem sie eine Familie gründen kann. Und als sie dann endlich James trifft, denkt sie, ach, sie hat ihn gefunden. Doch dann bekommt James Wind von ihren drei Ex-Freunden. Alle sind tot. Und nicht nur das, immer war Natalie bei ihrem Ableben in der Nähe. Alles nur ein Zufall. Wer ist die wahre Gefahr, James oder Natalie? Ja, darum geht's in diesem Roman, der aber auch sehr thrillerig sein soll und am 18.02. erscheint und auch tatsächlich sehr gut zum Black History Month passt, den wir ja haben jetzt im Februar, weil die Autorin ist eine Londonerin mit ghanaischen Wurzeln.
Meine Stimme wird ein bisschen schwer, weil mein dritter Vorschlag, Pick, Interessenweckungsbuch ist tatsächlich dieses. Ich glaube, wir haben es jetzt zum dritten Mal in 20 Folgen, dass wir ein und dasselbe Buch haben. Aber das spricht ja für live und vorher nicht abgesprochen. Mir ging es genauso wie dir. Das Cover ist ein Hingucker. Dazu kommt bei mir noch, es ist ein eher untypischer Titel für den Inselverlag. Das ist ja der Tochterverlag von Suhrkamp, die sich im Bereich Spannungsliteratur eher so ein bisschen auf Old School, Sherlock Holmes, Anthony Horowitz und andere konzentrieren, Maurice Leblanc. Und dieses eher moderne Buch, das hat dann schon doppelt mein Interesse geweckt. Und ein letztes vielleicht auch noch. Mich hat auch interessiert, wer ist diese Frau? Die Autorin und was für sie spricht, weil das kommt ja nicht alltäglich vor. Sie ist Verlegerin des sehr, sehr renommierten britischen Orion Verlages. Es kommt durchaus mal vor, dass eine Lektorin oder ein Lektor beschließt, selber einen Kriminalroman, also in unserem Genre einen Kriminalroman oder einen Thriller zu schreiben. Aber dass ein Verleger oder eine Verlegerin das tut, ist nicht so ganz häufig. So ist nochmal mein Interesse auch nochmal zusätzlich erweckt. Und wie gesagt, das Cover kann ich nur jedem, der uns zuhört, sagen, guckt euch das an im Netz oder in den Buchhandlungen, finde ich wirklich all das, worüber wir ja auch vorhin gesprochen haben, das ist ein Hingucker. Das würde ich in jeder Sprache, in jeder Buchhandlung der Welt in die Hand nehmen.
Sehr schön, ja. Aber es stimmt, wir haben wirklich noch nicht oft hier eine Doppelung gehabt und das spricht ja auch für unsere Begeisterung für den jeweiligen Titel dann auch mal. Das ist ja auch schön, wenn dann unsere ja doch sehr unterschiedlichen Geschmäcker sich auch mal überschneiden. Ja, meine letzte Wahl für den Februar ist Sie war es nicht von Nikki Cloak. Das habe ich mir schon im November vorbestellt und es geht da um Katie Cole. Der wird der Prozess gemacht, weil sie 4 einflussreiche Männer von Londons exklusivstem Privatclub vergiftet hat. Das Interessante daran ist, dass diese Geschichte rund um diesen Mord, rund um Katie, aus Sicht von 5 Männern erzählt wird, die alle mit Katie zu tun haben und ihr eigenes Bild von ihr haben. Ihr Vater, ihr Jugendfreund, ihr Ex-Lover, ihr Anwalt und der Journalist, der über den Fall berichtet. Ich finde, das ist mal eine ganz andere Herangehensweise und auch Erzählweise und ich bin mal gespannt, ob wir dahinter kommen, wer die wahre Katie Cole ist und ob sie schuldig ist. Das alles erfahren wir am 25.02. Da erscheint das Buch nämlich bei Penguin und das E-Book ist bereits erschienen. Ihr habt wieder abgestimmt, was wir im März im Rahmen von 2 Stimmen ein Buch lesen und besprechen werden. Gewählt wurde Goodnight Pretty Girl von Alex Finlay. Falls ihr mitlesen und euren Leseeindruck mit uns teilen wollt, schickt uns gern eine Mail bis spätestens 7. März. Auch für die übernächste Folge könnt ihr voten und entscheiden, was im Krimi-Duett-Buchclub im April gelesen wird. Diesmal ist Christian wieder mit der Vorauswahl dran. Erzähl mal, was hast du denn für uns?
Meine 3 Vorschläge, wo dann auf vielerlei Wegen und mit vielerlei Wegen abgestimmt werden kann, ist zuallererst Lukas Fasnacht. Das Buch wird Pipeline heißen, Ende Februar erscheinen. Ein Thriller, der in Südfrankreich spielt und das Setting fand ich interessant, nämlich dass durch langanhaltenden Wassermangel und Niedrigstand der Flüsse die dort befindlichen Atomkraftwerke bedroht sind in puncto Kühlung. Die werden ja mit Wasser gekühlt und in einem Großprojekt soll ein Ingenieur eine Pipeline vom Mittelmeer bauen, die diese Region dann die Atomkraftwerke mit Wasser versorgt und es gibt die verschiedensten Widerstände. Es gibt Widerstände, wie man sie erwartet, von Umweltschützern, von Bauern, aber es gibt auch merkwürdige Anschläge und ja, ich habe den Eindruck, interessanter Polit-Thriller. Mein zweiter Pick wird das Borgia-Porträt von David Hewson sein, britischer Autor, der eine sehr besondere enge Beziehung zu Venedig hat, quasi seine zweite Heimat. Und vom Plot finde ich hochinteressant, kann ich mir genau an dem Ort sehr gut vorstellen. Eine Frau hat einen verfallenen Palazzo geerbt und mehrere Leute beraten sie, wie sie den jetzt wieder aufbauen soll. Unter anderem ein alter Archivar mit sehr großen Kunstkenntnissen. Und dann geht es eben um ein Porträt von Borgia, Mysterien um dieses Haus, um die Geschichte. Und ich habe früher viel von David Hewson gelesen. Er wurde vor vielen Jahren schon mehrmals in Deutschland verlegt. Ich glaube bei Ullstein. Heute ist er beim österreichischen Folio Verlag. Und ja, es ist ein Buch, da habe ich einfach Bock drauf. Freue ich mich. Vielleicht wird es ja auch gewählt. Und zu dem dritten brauche ich nur ganz wenig sagen, weil das hast du gerade als einen Tipp von dir für den Februar erwähnt. Nicky Cloke. Und das ist eben von der Story finde ich das spannend, ne, mit dieser vermeintlichen Mörderin, diesen vier Mitgliedern eines Londoner Exklusivclubs, Privatclubs. Und dann erzählen ja mehrere Männer, was sie mit dieser Protagonistin verbindet. Und auch da bin ich gespannt drauf.
Oh ja, eine sehr gute Vorauswahl. Und ihr dürft jetzt wieder abstimmen. Aktuelle Infos findet ihr wie immer auf unseren Instagram-Kanälen dort, aber auch per Mail an hallo@krimi-duett.de könnt ihr voten. Wir bedanken uns bei euch ganz herzlich für eure Zuschriften. Also besonders jetzt bei der ganzen Cover-Thematik hat das sehr viel Spaß gemacht, auch da die unterschiedlichen Stimmen von den unterschiedlichen Kanälen zu integrieren. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Danke fürs Weiterempfehlen, fürs mit 5 Sternen bewerten und auch fürs Abonnieren. Wir sehen das ja, es ist toll, dass immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazukommen und sich die alten Folgen auch noch zu Gemüte führen. Die nächste Folge erscheint am 11. März, eine Woche vor der Leipziger Buchmesse. Und wenn ihr euch von Christian persönlich eine Empfehlung abholen wollt, schaut doch mal im Hemmet in der Friesenstraße vorbei. Auf der Website des Hemmet findet ihr außerdem alle Bücher, über die wir in der jeweiligen Podcast-Folge sprechen. Und wenn ihr noch mehr Lesetipps haben möchtet und euch Einblicke ins Autorinnenleben interessieren, dann folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Ihr findet mich dort unter Caroline Frei. Alle Links, Bücher und Co. findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns sehr aufs nächste Mal.
Ich sage auch Danke und einfach bis bald. Tschüss.